Herzlich willkommen bei We Talk Security, dem Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung. Herzlich willkommen zu dieser Folge We Talk Security. Mein Name ist Christian Luke und ich habe heute das große Vergnügen, wieder mal einen lieben Kollegen hier begrüßen zu dürfen, den Michael Schröder. Er ist Manager of Security Business Strategy bei ESET. Hallo Micha.
Ja, hallo Christian, ich grüße dich.
Wir nähern uns heute einem sehr sperrigen Thema auf den ersten Blick, aber wir wollen das in dieser Folge mal ein bisschen erklären. Es geht um Threat Intelligence. Ja, Threat Intelligence ist mittlerweile ein wesentlicher Bestandteil, um Unternehmen zu schützen. Also es ist nicht mehr ein ganz banales Thema. Und Threat Intelligence widmet sich den Angreifergruppen im Cyberraum, ihrer strategischen Motivationslage, ihrer Relevanz für Organisationen und den von ihnen eingesetzten Angriffstechniken. Threat Intelligence bezeichnet dabei entweder Daten, die über eine potenzielle Bedrohung erfasst werden, oder der Prozess der Erfassung, Verarbeitung und Analyse dieser Daten. Und so kann man sich halt ein umfassendes Bild der Bedrohungslage machen. Darüber wollen wir heute sprechen. Deswegen gehen wir direkt mal zur ersten Frage. Was versteht man unter Threat Intelligence? Ich habe das jetzt ein bisschen angerissen, aber ich denke mal, du kannst das viel, viel besser erklären als ich in meiner Einleitung. Also bitteschön.
Wir versuchen das einfach mal ein bisschen hemdsärmlich zu erklären und nicht mit Wikipedia-Einträgen, weil ich glaube, dass es viel deutlicher ist, wenn man einmal greifen kann, worüber wir eigentlich sprechen. Und Threat Intelligence ist eigentlich nur eine Methodik, eine Vielzahl von verfügbaren Daten, entweder habe ich die selbst oder eben einen Dienstleister wie ein ESET oder gibt auch einige andere Anbieter, es gibt auch freie Anbieter von Daten, die eben Erkenntnisdaten liefern und die korrelieren und diese Daten eben vernünftig auszuwerten, so dass ich eine Aussage darüber treffen kann, welche Bedrohungen, die dort zu finden sind, sind denn überhaupt für mich, für meine Organisation relevant. Das heißt, Unmengen an Daten nicht nur eben dementsprechend zu beschaffen, sondern auch vernünftig auswerten zu können, wie kann ich die für mich nutzbar machen und was kann ich an Informationen daraus ziehen.
Also dann mal nochmal die Frage, warum ist Threat Intelligence da so wichtig, um das nochmal klar zu machen?
Es ist ja so, dass Threat Intelligence zum Großteil, sage ich mal, für die meisten aus Daten besteht, die ich selbst nicht vorliegen habe. Das heißt, es ist ein großes Sensorennetzwerk, das wir zum Beispiel nutzen. Wir haben ja Installationen weltweit und erkennen natürlich auch verschiedenste Malware-Samples, wie wir immer so schön sagen, also Dateien. Wir haben eigene IT-Security-Teams, die natürlich in verschiedenen Foren im Darknet und in verschiedenen Bereichen unterwegs sind und dort sich auch Informationen verschaffen. Wir haben eigene Honeypots aufgestellt, weltweit in verschiedenen Geolokationen, die Daten sammeln, abgreifen. Und diese Daten werden von uns natürlich analysiert und zusammengefasst. Und dadurch habe ich natürlich Informationen schon noch lange, bevor mich die Bedrohung gegebenenfalls erreicht. Also noch bevor der Schadcode, die Phishing-Attacke fertig ist, kann man schon Bestandteile oder Bereiche oder Vorbereitungen davon erkennen. Im Schadcode zum Beispiel oder in einer Struktur von Command-and-Control-Servern, wie die ausgerichtet sind, mit welchen Konfigurationsdateien die arbeiten. Und dann kann ich eben diese Bedrohung schon bereits erkennen, bevor sie mich erreicht und kann dann Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Also mit anderen Worten, man hat im Prinzip, man lernt voneinander. Also man hat halt seine Telemetrie und sieht, an dem Punkt passiert was, das kann Auswirkungen auf einen anderen Punkt in diesem System haben. Also wirklich voneinander lernen und so eine Art Best Practice weitergeben. Also natürlich viel, viel schneller. Das ist jetzt nicht was Monate dauert, sondern wirklich, dass man sagt, hier, da passiert was, pass bitte auf, das könnte auch bei dir passieren.
Genau, also im Endeffekt muss das ja nicht immer auf eine Person gezielt sein. Das kann ja auch sein, dass eine Branche angegriffen wird oder eben dementsprechend Nutzer bestimmter Services oder bestimmter Banking-Bereiche oder anderen Dienstleistern, wo man dann in Schadcode erkennen kann, dass genau gezielt das angegriffen wird. Und dann kann man diejenigen, die diese Dienste, im Endeffekt diese Software oder diese Banking-Themen nutzen, natürlich dann vorwarnen und sagen, hey, hier gibt es aktuell einen Angriff, der ist wahrscheinlich noch nicht ausgerollt, wir haben ihn, wie wir immer so schön sagen, in the wild vielleicht noch gar nicht gesehen, aber wir wissen, dass da eben Schadcode erstellt worden ist, dass Vorbereitungen getroffen worden sind. die höchstwahrscheinlich früher oder später eben dementsprechend aufschlagen.
Aber wahrscheinlich einige werden das jetzt im Kopf haben, bin ich so nicht immer einen Schritt hinter den Angreifern. Aber ich glaube, man muss das einfach aus einer anderen Perspektive sehen. Ich will jetzt gar nicht die Antwort vorwegnehmen, dass das ja nur ein Teil einer Sicherheitsarchitektur ist.
Im Ende ist das natürlich die Spitze der Nahrungskette. Ich weiß schon, du würdest ganz gerne auf unsere Reifegrad-Pyramide ein klein wenig ansprechen, wo Threat Intelligence ja die Spitze der Pyramide ist. Letztlich der Blick nach außen. Also wir haben ja verschiedene Sektionen, nämlich erstmal eben die Geräte maximal zu härten, dann den Blick, die Innensicht, den Blick nach innen, also was passiert denn in meiner Organisation, in meiner Verantwortung, in meinen Geräten. Und dann am Ende des Tages eben, wenn ich das habe, dann ist der letzte Schritt für Unternehmen eben tatsächlich den Blick nach außen in den Cyberraum zu richten und zu schauen, okay, welche Erkenntnisse kann ich denn jetzt schon erlangen und wie kann ich denn mich auf Angriffe hier dementsprechend vorbereiten?
Also erstmal, ich glaube, ich werde mal in den Inhaltsangaben der Folge werde ich unsere Pyramide mal verlinken. Die ist nicht produktlastig, sondern zeigt einfach, was für Unternehmen wichtig ist. Da komme ich dann auch zu meiner nächsten Frage. Für wen ist das denn relevant? Was brauche ich dafür, um das einsetzen zu können? Ich glaube, für einen kleinen Handwerksbetrieb wird es etwas schwierig, aber für wen ist das, wer sollte das nutzen und wie kann ich das einsetzen?
Ja, ich sage ja immer, der Bäcker um die Ecke, der wird zwar seine Schwierigkeiten damit haben, weil er natürlich aufgrund seiner eigenen Ressourcen und natürlich auch des Einsatzes von Software oder auch Verarbeitungssystemen nicht in der Lage ist, überhaupt was damit zu tun. Und er wird es natürlich auch nicht brauchen, weil wir reden ja immer von Risikominimierung in jedem Ansatz, ob das jetzt IT-Security ist oder irgendein Qualitätsmanagement-Thema. Es geht immer auch um Risikominimierung. Und das ist natürlich relevant für Unternehmen ab einer gewissen Größe. Ich nenne jetzt absichtlich keine Zahl, weil das natürlich sehr individuell ist. Um mal ein Beispiel zu nennen, das hat nichts mit der Anzahl der Mitarbeiter zu tun. Ja, also ein großes Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern, sagen wir mal so, Betonmischwerk, ja, die haben vielleicht 1000 Mitarbeiter, davon arbeiten aber vielleicht nur 20 in der IT und der Rest fährt eben LKW oder verlädt Flüssigbeton. Da ist das eben unwichtig, hätte ich beinahe gesagt, und auch nicht unbedingt nutzbar. Aber wenn ich ein kleines Unternehmen habe, das eben sehr stark im Bereich Forschung, Entwicklung tätig ist, ich sag mal, du hast jetzt irgendwie im Bereich Akustik jemanden, der eigene Patente hat, die haben vielleicht nur 80 Mitarbeiter, aber das ist eben hoch schützenswert, für die wäre das dann schon interessant. Was Voraussetzung ist, ist natürlich, dass ich diese Daten, die ich habe, wenn ich denn sogenannte Datenverarbeitung vornehmen möchte in dem Bereich, also Data Feeds nennt sich das, dann sind die natürlich sehr groß und werden häufig aktualisiert. Das heißt, ich brauche erstmal eine Software, die das kann. Das ist im Grunde genommen ein SIEM-System oder ein eigenes Security Operations Center, das das verarbeiten kann mit Software-Tools, wo das dann eben dementsprechend nach meinen Gegebenheiten gefiltert und auch, ja, ich sag mal, gegengeprüft wird mit dem, was ich an relevanten Informationen schon intern habe. Und das ist natürlich häufig so, dass das Unternehmen sind, die eigenes Personal haben in dem Bereich und die eben auch die Ressourcen bieten können, das umzusetzen. Dann gibt es bei uns aber, das ist auch eine Besonderheit, glaube ich, am Ende des Tages, eine zweite Variante, wenn ich diese Data Feeds nicht verarbeiten kann oder möchte oder mir das einfach nicht leisten möchte, dann gibt es die Möglichkeit, auch Reports zu erhalten von uns, also tatsächlich lesbare PDFs mit Auswertungen relevanter Angriffe oder Monatsreports, welche Thematiken denn am wichtigsten sind aus unserer Sicht. Und da gibt es halt Methodiken, Anleitungen und verschiedenste Angaben, wie ich denn dieses Thema auch für mich, sage ich mal, in meiner Infrastruktur umsetzen kann, ohne dass ich jetzt tatsächlich
eine Softwarelösung brauche. Also mit anderen Worten, jemand, der das jetzt hört, der sagt, oh, das könnte für mich interessant sein, aber der vielleicht nicht die IT-Abteilung hat, die jetzt die Möglichkeit hat, das zu verarbeiten. Es gibt auch Möglichkeiten, sich an Dienstleister zu werden, Systemhäuser jetzt als Beispiel, die einen da unterstützen können. Jetzt mal so eine ganze.
Wenn ich es nicht selber machen kann oder ich finde einfach die Fachkräfte nicht, dann gibt es natürlich diverse Dienstleister. Gut, dass du es nochmal ansprichst, ne? Weil nicht, dass wir darüber hinweggehen. Es gibt für alle möglichen Themen natürlich einen Dienstleister, der mir diese Services anbietet. SOC as a Service wäre in dem Moment zum Beispiel interessant, die dann am Ende des Tages vielleicht auch unsere Daten nutzen oder mehrere Daten nutzen, ist ja auch desto größer das Unternehmen, sage ich mal. Also viele Global Player, wie man ja so schön sagt, nutzen ja nicht nur Data Feeds von einem Hersteller, sondern häufig von mehreren, weil einfach jeder Hersteller in bestimmten Bereichen eben Vorteile hat. Das hat was mit der Verbreitung der Software zu tun oder einfach mit den, wo sitzen die Entwicklungsabteilungen, welche Fähigkeiten haben die. Da hat ein amerikanischer Hersteller natürlich ein anderes Gebiet wie wir jetzt als europäischer Hersteller. Von daher macht es natürlich häufig Sinn, desto größer das Unternehmen, auch andere Daten noch zu konsumieren. Aber wie du schon richtig sagst, es gibt natürlich Dienstleister, die das für mich leisten können. Und in welchem Umfang, das muss man dann dementsprechend tatsächlich auch in den Verträgen festlegen.
Ich meine, wir sind ja schon etwas länger in der Branche unterwegs, deswegen, das hat ja vor 10 Jahren, war das das große Thema. Ich glaube, das gab es auch schon rudimentär, aber hat die Bedeutung zugenommen und hat das irgendwelche Gründe? Siehst du irgendwelche Entwicklungen? Auch wie wird die Reise weitergehen?
Perspektivisch muss man natürlich sagen, dass die Anzahl an Daten, die wir erfassen, verarbeiten und natürlich auch erfassen müssen, weil Digitalisierung schreitet ja überall voran am Ende des Tages. Die Angreifer nutzen eben tatsächlich ähnliche Technologien. Wir müssen da eben dementsprechend mitwachsen. Ich glaube, dass vielen bewusst geworden ist, dass man überhaupt in diesen Bereich einsteigen muss, um sein Unternehmen zu schützen, weil man eben, wie wir anfangs schon gesagt haben, tagtäglich die Zeitung aufmacht und sieht, oh, es sind auch hochprofessionelle Unternehmen betroffen, von denen man nicht erwartet hätte, dass es jemals dazu kommen kann. Und dass man sich einfach tatsächlich weiter vorbereiten muss und Maßnahmen ergreifen muss, die mich als Unternehmen eben überhaupt in die Lage versetzen, auf Dinge zu reagieren. Weil viele Dinge sind so perfide und so gefährlich aufgrund der ganzen Leaks und der ganzen Breaches, die man in der Vergangenheit hatte, dass wirklich so viel Daten zur Verfügung sind, dass man auch als professioneller Mitarbeiter mit sehr viel Erfahrung auf bestimmte Dinge eben dementsprechend reagiert oder reinfallen kann. Nur um dir ein Beispiel zu nennen, ich hatte ja noch so 2, 3 Zahlen mal rausgepickt, damit man ein Gefühl dafür bekommt, was allein wir verarbeiten an Daten. Das sind roundabout 2 Terabyte Daten pro Tag, die wir verarbeiten. 60 Millionen verdächtige Datensätze, die bei uns eben dementsprechend überprüft werden. Davon sind es dann ungefähr 750.000 Samples, also wirklich am Ende des Tages also Code erstmal, den wir analysieren. Und aus diesen 750.000 Samples gibt es dann roundabout, also ungefähr 500.000 Treffer. Das heißt, jeden Tag haben wir 500.000 neuer Chartcode-Varianten, also tatsächlich komplett neuen Chartcode. Und ich denke, das zeigt schon allein, was draußen los ist und dass es ein großer digitaler Scherbenhaufen ist, wie ich das immer so schön sage. Aber aus diesem Scherbenhaufen kann man auch eine Menge lernen.
Jetzt komme ich noch zu einem anderen Thema, weil uns das ja auch in den nächsten Monaten begleiten wird und auch auf uns zukommt. Das ist die NIS-2-Richtlinie. Ich glaube, die meisten können hier die vergangenen Folgen hören und kriegen einen sehr guten Einblick, was die NIS-2-Richtlinie ist. Deswegen will ich es nur ganz kurz fassen. Es ist eine Richtlinie der Europäischen Union, die halt die Cybersicherheit in Europa stärken soll. Diese Richtlinien haben nur einen Knackpunkt, um es mal so zu sagen. Sie müssen in nationales Recht umgesetzt werden. Also anders als Verordnungen der Europäischen Union, die direkt in geltendes Recht übergehen, müssen diese noch von den Nationalstaaten in eigene Gesetze gegossen werden. So, da hakt es im Moment ein bisschen in Deutschland. Wir haben aber Hoffnung, dass es noch bis Oktober, da ist nämlich der Stichtag, der 17.10., um genau zu sein, muss dieses Dingen oder sollte dieses Dingen in ein nationales Gesetz einfließen. Wir wissen beide, also wir kennen sie ja beide, die Richtlinie, haben sie schon mal gelesen. Eine Endpoint-Sicherheit, eine Firewall und ein Backup-System reichen damit bei vielen Unternehmen nicht mehr aus. Also einige Unternehmen müssen sich da neu positionieren und auch einfach ihre Sicherheit stärken. Welche Rolle spielt das Threat Intelligence?
Also ich könnte dir gleich nochmal eine Formulierung raussuchen, das können wir vielleicht nochmal kurz nachschneiden, damit ich das auch wortwörtlich wiedergeben kann, was da drin steht, weil Gesetzestexte können manchmal auch in der Auslegung sehr breit sein. Also wir warten mal ab, wie es in deutsches Recht eben dementsprechend überführt wird. Aber die Referentenentwürfe kennen wir natürlich. Ob es der 17.10. wird, wissen wir nicht. Dass es kommt, ist sicher. Und der Gesetzgeber spricht hier im Grunde genommen für Betroffene der NIS. Da gehen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr drauf ein. Aber wenn ich denn eben Betroffener bin, Dienstleister bin, Zulieferer bin, dann muss ich zum Beispiel Systeme zur Angriffserkennung einsetzen. Das ist erstmal sehr grob formuliert. Wenn ich dann weiterlese, was da Anforderungen sind, also was ich dementsprechend dann auch leisten muss hinsichtlich des Meldewesens, ja, und was ich aufzeichnen muss, dann kommt man um das Thema Endpoint Detection and Response nicht herum zum Beispiel. Aber gleichzeitig spielt es natürlich auch eine Rolle, wie kann ich denn, also ich muss eben maximale Vorbereitungen treffen, eben dementsprechend um Störungen in der kritischen Infrastruktur oder in kritischen Bereichen zu verhindern. Und das kann ich aus unserer Sicht oder auch aus Sicht des Gesetzgebers in einigen Fällen nur dann, wenn ich dann dementsprechend auch Threat Intelligence Daten nutze. Ansonsten bin ich darüber eben nicht frühzeitig informiert und kann meine Infrastruktur und meine Services eben nicht vorzeitig davon eben entsprechend schützen.
Ja, wir haben jetzt nochmal in einen der Referentenentwürfe geschaut. Micha, weil du ja auch sagtest, man muss Threat Intelligence im Blick haben, EDR, also Endpoint Detection and Response. Was wird denn da gesagt genau?
Ja, wir hatten ja eben schon kurz angeteasert, dass die Texte, sag ich mal, was man daraus lesen kann, da steht ja nicht konkret, du musst das und das einsetzen, sondern der Gesetzgeber macht sich ja zur Aufgabe zu sagen, wozu man eigentlich in der Lage sein sollte. Und hier steht eben, dass wichtige und besonders wichtige Einrichtungen verpflichtet sind, geeignete, verhältnismäßige, wirksame technische, organisatorische Maßnahmen zu ergreifen. Das ist immer so ein allgemeines Thema. Aber jetzt wird es ein bisschen konkreter, nämlich um Störungen der Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität und der Vertraulichkeit zu vermeiden und Auswirkungen zu verhindern oder möglichst gering zu halten. So. Dabei soll der Stand der Technik eingehalten werden und, auch nochmal ein wichtiger Punkt, glaube ich, ein gefahrenübergreifender Ansatz soll eben dementsprechend gewählt werden. Und da, bei Stand der Technik, gefahrenübergreifend, da muss man eben gucken, welche Möglichkeiten mir zur Verfügung stellen. Und zu guter Letzt, wenn wir es auch noch ganz ernst nehmen, gibt es noch zusätzliche Anforderungen für Betreiber kritischer Anlagen, also ehemals Kritis-Gesetz zum Beispiel. Hier steht wortwörtlich drin, dass Betreiber kritischer Anlagen eben verpflichtet sind, Systeme zur Angriffserkennung einzusetzen. Und die müssen dann eben geeignete Parameter, Merkmale aus dem laufenden Betrieb kontinuierlich und automatisch erfassen und auswerten. Da ist nicht die Rede davon von eigenen Daten zum Beispiel. Und die sollen dazu in der Lage sein, fortwährend Bedrohungen zu identifizieren und zu vermeiden. Zu vermeiden ist da eigentlich das Stichwort. Ich kann nur was vermeiden, wenn ich eben Vorkehrungen getroffen habe und alle Informationen genutzt habe, die mir zur Verfügung stehen. Und das ist eben aus meiner Sicht ein Punkt für Threat Intelligence.
Also das heißt, man sollte sich schon heute darüber Gedanken machen und nicht hoffen, das Gesetz kommt nicht und ich kann mir ja noch Zeit lassen. Das Spiel funktioniert nicht und geht meistens böse aus. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon gelernt.
Ja, ja, ich kann mich gut daran erinnern, weil ich das böse Wort Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO-Kampagne, die wir gemacht haben, um aufzuklären seinerzeit, die war eine ganze Zeit lang sehr zäh. Ungefähr 8 Wochen, bevor das Ganze in Kraft getreten ist seinerzeit, 2018, ist ja auch schon ein bisschen her, der eine oder andere kann sich schmerzlich daran erinnern, sind bei uns alle Dinge explodiert. Jeder wollte auf einmal das, was wir vorgeschlagen haben. Und da war es natürlich teilweise schon schwierig, die Leute überhaupt zu beliefern und denen dementsprechend die Services zu bieten, weil dann wollten alle gleichzeitig. Ich will nicht sagen, dass das wieder passiert, weil das doch sehr vielfältig ist, was die NIS eben dementsprechend fordert und auch nicht jeder natürlich logischerweise automatisch betroffen ist. Bei der DSGVO war es ja anders. Aber es ist grundsätzlich nicht zu empfehlen, bis auf die letzte Minute zu warten, weil es gibt natürlich auch viele Gründe, die dafür sprechen, schon vorher konform zu sein zu bestimmten Dingen, weil aus unserer Sicht, wir sehen natürlich auch tagtäglich, was draußen passiert, ist es grundsätzlich immer empfehlenswert, dass ich das, was mir denn wirtschaftlich und vom Handling her möglich ist, dass ich alles tue, um meine Cybersicherheit eben zu gewährleisten. Und da sollte ich nicht bis auf den letzten Tag warten.
Ich werde in den Inhaltsangaben des Podcasts auch mal eine Verlinkung machen, wer mehr zu NIS-2-Richtlinie erfahren will, was er machen sollte, Handlungsempfehlungen und so weiter. Da wird man auch dich wahrscheinlich irgendwo zu sehen bekommen. Also wer da Fragen hat, kann sich auch an den Michael Schröder direkt wenden. Er hilft und berät und gibt Tipps, was man machen kann. Deswegen komme ich jetzt auch zur Abschlussfrage. Micha, Threat Intelligence, wenn jetzt jemand sagt, boah, finde ich total spannend, möchte ich mehr Informationen haben, möchte ich mich mal drüber informieren, hast du da einen Tipp, was sollten die nächsten Schritte sein, an wen kann ich mich wenden, was würdest du empfehlen, wenn man sich fürs Thema interessiert und sagt, boah, das könnte für mich wichtig sein?
Ist jetzt ja kein Service, wo man sagt, oh, brauche ich unbedingt, wie das neue iPad, weil mega sexy und toll und tolle Farben, sondern es geht ja immer darum, abzuwägen, ist es für mich in der Risikominimierung wichtig oder nicht? Also für den Bäcker haben wir festgestellt, eher nicht, um das nochmal zusammenzufassen. Aber ab einer gewissen Unternehmensgröße, ab einer Zugehörigkeit zur kritischen Infrastruktur oder wenn ich eben tatsächlich besonders schützenswerte Systeme, Dienste, Portale betreibe, wenn ich viel mit Endkunden arbeite, im Online-Bereich zum Beispiel, dann wird es für mich eine hohe Relevanz haben. Und wenn es eine Relevanz hat, dann geht es eben darum, in welcher Form möchte ich es einsetzen. Da geht eigentlich kein Weg daran vorbei, eben mit dem, ich sag mal, Dienstleister seines Vertrauens oder auch mit uns direkt in Kontakt zu treten und sich überhaupt erstmal Informationen zu holen, was überhaupt möglich ist, welche Voraussetzungen technisch eben dementsprechend da sein müssen. Es gibt viele Schnittstellen, die wir bieten, welche Formate wir da eben dementsprechend haben, das brauchen wir heute hier nicht besprechen, in welchen Formaten wir Daten liefern, wo wir gute Erfahrungen haben, mit welchen Software-Tools. Das kann man natürlich dann alles besprechen. Und dann kann man auch einen Demo-Zugang bekommen und sich da ein paar Dinge mal anschauen, um das zu testen. Das macht natürlich nur dann Sinn, wenn ernsthaftes Interesse ist und ich auch die Ressourcen habe. Gibt es diesen Zwischenfall, dass ich sage, okay, ich möchte mich um das Thema kümmern, weil ich da eine Gefahr sehe, gibt es immer noch die sogenannten APT-Reports. Advanced Persistent Threats, ne, kann man auch nachgucken, gibt es auch viele Informationen zu, die wir monatlich, quartärlich eben rausbringen, wo ich keine eigene Software, keine eigenen Teams brauche, aber ich muss zumindest jemanden haben, der diese Reports tatsächlich lesen kann und der die Informationen daraus eben für meine Infrastruktur umsetzt. Das wäre dann quasi eher die kleine Variante davon, aber immer noch sehr hilfreich.
Dazu nochmal ein kleiner Hinweis. Wir haben in der Vergangenheit mal eine Folge zu diesem Stand der Technik gemacht. Wer da etwas mehr zu erfahren möchte oder sogar zwei Folgen, soll da mal reinhören. Das ist nicht so kompliziert, wie es klingt. Und wenn man sich da ein bisschen mit, man kann es sich ja anhören, das ist ja der große Vorteil des Podcasts. Und dann nimmt man da sehr viel mit und glaube, dann versteht man auch, was der Stand der Technik ist und wie man den einhalten kann. Damit sind wir jetzt auch am Ende der Sendung. Ich bedanke mich vielmals bei Michael Schröder. Danke, Micha.
Es war mir eine Freude. Man wird ja auch grundsätzlich nicht dümmer von Informationen, ne?
Genau. Und ja, mir bleibt nur noch dann auf Wiedersehen zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Christian Luke und tschüss.
Das war We Talk Security. Der Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung.